sieht und vermutlich dann noch weitergeben wird. Das ist ja ein Tagebucheintrag gewesen. Und das ist so entsetzlich. Die Veranstaltung ist für mich auch emotional anstrengend, weil es wird einem gewahr, wie dumm die Menschheit ist. Es ist einfach schlimm. Ja, jetzt geht die Stimmung in den Keller. Mhm. Okay. Jetzt müssen Sie jetzt.
Jetzt muss ich das retten. Das habe ich schon befürchtet. Ja. Ich mag diese klare emotionale Positionierung und ich würde sagen, es ist ganz großartig, dass Sie trotz all dem und trotzdem, dass es für Sie auch anstrengend ist, heute Abend hierher gekommen sind und sagen, ich will das Projekt unterstützen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich glaube, ich war auch ganz gut. Danke.
Und damit kommen wir zur vierten von fünf Geschichten, die wir heute reinhören wollen und gehen weiter nach Zellameles. Wo ist Zellameles unter den Pixeln hier? Direkt da. Gut, dann setze ich mich hier mal wieder auf den Pixel drauf. 1942. Ist diese Geschichte passiert. Im Mittelpunkt stehen hier die 15-jährigen UkrainerInnen Lida Dainela und Anna Burlaka und die Familie Wolf aus Zellameles. Lida und Anna werden nach Thüringen verschleppt und müssen in der Präzisionswerkzeug- und Maschinenfabrik Röhm Zwangsarbeit leisten. Untergebracht sind sie im größten Lager der Stadt auf der Bäckerwiese. Und wir hören jetzt rein in die Erinnerungen von Anna Burlaka.
Es war im Oktober 1942, als man mich, wie auch andere ukrainische Mädchen, nach Zellameles verschleppt hat. Bis Sommer 1943 hat man uns unter Bewachung zur Arbeit geführt. Arbeiten mussten wir von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Zu essen gab es nur eine dünne Gemüsesuppe und zweimal in der Woche je 1 Kilo Brot. Etwa ein Jahr nach ihrer Verschleppung schließen die Mädchen Bekanntschaft mit einer Familie aus Zellameles. Aus dieser Begegnung entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit eine enge Verbindung. Als uns im Sommer 1943 erlaubt wurde, aus dem Lager in die Stadt zu gehen, sind wir sonntags ausgegangen, um irgendwo Arbeit zu finden und uns ein Stück Brot zu verdienen. Aber kein Mensch hat uns Arbeit gegeben. Traurig kehrten wir zurück. Wir sind die Straße entlang gegangen, die am Rande des Waldes lag. Vor einem Haus, wie es sich später herausstellte, das von Fritz Wolf, sahen wir eine Frau. Wir fragten auch sie nach Arbeit. Sie schaute uns an, dann rief sie ihren Mann. Er lud uns ins Haus ein. Wir waren sehr erstaunt, als er uns in die Stube brachte und an den Tisch setzte, wo die ganze Familie saß. Sie gaben uns zu essen. Noch erstaunter waren wir, als der Genosse Fritz Wolf zu uns sagte, dass wir noch mal zum Mittagessen kommen sollen und um dabei zu helfen, Holz aus dem Wald zu holen.
Für Anna und Lida wird die Familie Wolf zu einer Ersatzfamilie. Jeden Sonntag kommen sie zu Besuch. 1943 schreibt die inzwischen 16-jährige Anna Burlaka im Lager einen Brief an die Familie Wolf.
Man hat mich in dieses fremde Land gebracht. Von einem verfluchten Geschick bin ich nach Zellameles verbannt, wie in einen Totenkäfig zwischen hohen, dunklen Bergen. So zerstörte man mein junges Leben, getrennt von meiner leiblichen Mutter. Nun bin ich hier in Zellameles einer zweiten Mutter begegnet, die mit mir fühlt, mir Liebes erweist und mich wie ihre Tochter behandelt.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Geschichte zwischen der Familie Wolf und den beiden 15-jährigen UkrainerInnen Lida und Anna. Und da haben wir natürlich auch nur einen Ausschnitt gehört. Und jetzt würde ich gerne Erik Lesser hier begrüßen, denn Zellameles ist gar nicht so weit von dem Geburtsort, an dem er auch aufgewachsen ist, nämlich Suhl, Olympia. Ja. Oh ja. Wunderbar, wir stellen die Pixel wieder. Ja. Ja, ihr wart eingeladen, euch zu setzen. Herr Lesser, Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Biathlon und auch ja, politisch immer mal wieder, melden Sie sich immer mal wieder zu Wort, zumindest wenn Sie gefragt werden, wenn man Ihnen ein Mikro unter die Nase hält, das machen wir jetzt gerade. Und Sie haben auch gesagt, ich will hier unbedingt herkommen, denn ich finde es wichtig, dass man auf diese Veranstaltung nicht nur aufmerksam wird, sondern das auch weiterträgt, auch diese Hörgeschichten des Widerstandes in Thüringen weiterträgt. Und jetzt haben wir gerade schon ja, eine Geschichte gehört, die in der Nähe Ihres des Ortes spielt, an dem Sie aufgewachsen sind, richtig?
Genau.
In Saalfeld aufgewachsen, in Suhl geboren?
Ich bin in Suhl geboren, Suhl aufgewachsen. Das war natürlich auch eine Geschichte, auf die ich mich irgendwo gefreut habe. Mhm. Wie ein seltsames Verb in Verbindung mit dem Hintergrund. Zell-Emelis habe ich auch ein paar Jahre gewohnt, jetzt in Oberhof. Das ist alles sehr, sehr eng. Und habe ich gefragt, was könnte da passiert sein? Wie war das damals zur NS-Zeit, im Widerstand?
Und Sie waren auch in Suhl auf der Paul-Greifzu-Schule, richtig? Da haben wir die Geschichte heute nicht gehört, aber die ist Teil der Hörgeschichten, die Sie in der Playlist dann nachhören können. Und da war nicht so klar, wessen Geschichte das eigentlich ist. Paul oder Fritz Greifzu-Geschichte? Es gibt nämlich zwei. Wir wollen jetzt ein bisschen Verwirrung stiften. Man muss natürlich die Geschichten dann auch nachhören. Aber Sie haben mir vorher gesagt, das hat Sie überrascht. Mich hat es auch überrascht. Was war genau das, was neu war für Sie beim Hören der Geschichten über Greifzu, die Familie Greifzu?
Ich war in der 5. und 6. Klasse auf der Regelschule dort und mir wurde immer erzählt, dass Paul Greifzu einfach ein toller Rennfahrer war, der erste oder einer der ersten deutschen Grand Prix-Sieger am Nürburgring und das ist ein cooler Typ, kann gut Auto fahren. Seifenkistenrennen gab es damals noch jährlich ausgerichtet und da bin ich damals mit dem Wissen ans Sportgymnasium gekommen und jetzt habe ich tatsächlich gestern die Geschichte dazu gehört und dachte mir, okay, die Schule hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Mit der ganzen Familie Greifzu, wie die im Widerstand agiert haben. Eigentlich wäre das irgendwie die erste Geschichte, die man hätte erzählen können und dann das mit dem Autofahren. Habe auch in der Recherche noch gesehen, dass 1997 aber mal der Versuch oder zumindest einmal eine Zeitzeugin mal in der Schule war und hat davon erzählt.
Und das sind ja Brüder und Fritz Greifzu wird häufig nicht genannt. Der war aber, vielleicht klären wir das doch ein bisschen auf, denn das ist schon ganz spannend. Das war in der NS-Zeit eben die Firma, die Autoteile und Werkzeuge eingesetzt hat. Und genau, Paul Greifzu ist der Rennfahrer, von dem wir gerade gesprochen haben. Und Fritz, der eben eher weniger bekannt ist, hat ukrainische ZwangsarbeiterInnen geschützt und unterstützt, so gut es ging in dem Handlungsspielraum. Und der Oskar Schindler von Suhl, so wird er eben nicht genannt, sondern sein Bruder Paul. Aber das bezieht sich wahrscheinlich eher auf den Fritz. Also auch hier ist viel mit der Recherchearbeit noch mal klarer gezogen worden. Und auch das ist ein großes Geschenk der Hörgeschichten, dass man jetzt weiß, ich war zwar auf der Schule von Paul Greifzu, aber eigentlich geht es hier um Fritz, der zumindest der Schindler von Suhl genannt wird. Wie ist es denn mit, weil ich gerade gesagt habe, die Positionierung und wenn man das mit dem Sport in Verbindung bringt, wie ist es denn auf dem sportlichen Feld? Ist es so, dass man dass dieser innere Wunsch, sich politisch zu positionieren, dass darüber gesprochen wird, dass Leuten geraten wird, macht das mal lieber nicht. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie das ist mit der aktuellen politischen Positionierung.
Tja, man weiß eigentlich, man ist als Sportler für einen Sport da und alles andere sollte man vielleicht mal besser ausklammern, denn jede Ecke, die man sich in seinem Profil gibt, lässt einen nur angreifbarer werden. Und ich kann mich erinnern, 2015 hatte die Deutsche Sporthilfe nach Beginn der Flüchtlingskrise 2015 eine Aktion für Menschlichkeit ins Leben gerufen. Für Menschlichkeit. Da ging es gar nicht im Namen um die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die man vielleicht eventuell unterstützen könnte. Und dazu wurde jeder Sportler der Deutschen Sporthilfe angefragt, etwas dazu beizutragen. Sich einfach im Porträt hinzustellen, ein Schild hochzuhalten mit Menschlichkeit, Grundgesetze einhalten etc. nicht mehr, mein Postfach überquillte nicht mit negativen Nachrichten, aber es war so der erste Moment, wo ich sagte, ah, man kann also mit PR auch was Negatives erzeugen. Wer mich aber so ein bisschen kennt, weiß, dass ich auf manche Meinungen eher weniger setze und wenn man mich fragt, dann bekommt er auch ehrlich eine Meinung. Ich habe das immer dann gehalten, wenn man mich fragt, bekommt man auch eine Antwort. Sonst habe ich das nicht versucht zu vermeiden, aber es bleibt halt auch wenig Zeit nach einem Rennen völlig außer Atem erstmal darüber zu reden, wie doof dieser Ukraine-Krieg eigentlich ist. Das ist fernab von dem Ganzen. Aber es ist, die Positionierung ist schon sehr, sehr schwer, aber ich freue mich jetzt, die Anfrage bekommen zu haben, hier zu sitzen, und es hat mir in der Zeit vorher fehlte mir auf ein bisschen die Zeit. Gestern habe ich mir also die Zeit genommen, mal darüber zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade. Jetzt stand ich dort hinten, hatte nochmal ein bisschen vieles Revue passieren lassen. Widerstand, das ist auch so ein Begriff. Ich sage, okay, Widerstand im NS, ja, hier waren halt dagegen, haben ein bisschen dagegen gekämpft. Was ist denn, ist das mehr auch Zwangsarbeit, dieser mit dem Begriff Zwangsarbeit? Wenn man aber näher dazu hört, was das für die Menschen in Suhl, in Zelameles, die in den Orten überall eigentlich bedeutet, die Bevölkerung, aber natürlich für die Leute, Ukrainer, Polen, Russen, die hierher gezwungen wurden, hier arbeiten mussten, was das eigentlich bedeutet. Das heißt nicht, na gut, ich fahre da jetzt mal hin und ich muss dort arbeiten und darf halt nicht weg. Nee, das sind ja eigentlich, wenn ich so andere Filme so von Monty Python sehe, das sind da ja fast, also sind ja Sklaven. Ist das, Zwangsarbeit ist für mich fast gar nicht der richtige Begriff, um das begreifbar zu machen. Irgendwie war das so schwierig. Jetzt kommt mir so ein bisschen mehr, wird mir klarer, und bin ich total dankbar, hier einen Teil dazu beitragen zu können, das auch zu hören und auch jetzt hier in diesem Release, finde ich extrem stark, das hier in so einer Release-Party zu machen.
Ja, und sich darauf einzulassen und die Zeit mal zu nehmen, hier gemeinsam abzutauchen und das gemeinsam zu erleben und sich eine Vorstellung dazu machen, was bedeutet das eigentlich? Okay, ich werde zur Arbeit gezwungen, ja, aber was sind die Umstände und was empfinde ich wirklich unter diesen? Wir haben ja auch ein bisschen reingehört, also was das bedeutet, Unterernährung, und was das bedeutet, auf diesen kalten Dachboden zu schlafen. Und dann gibt es sozusagen das Hilfsangebot, was eben wahnsinnig gefährlich war in dieser Zeit. Und ja, schön, dass Sie hierher gekommen sind und sich auch so drauf einlassen, in dem Moment jetzt zu sein und das mitzuhören. Danke. Vielen lieben Dank, dass Sie das Projekt unterstützen und das in die Welt tragen. Danke. Danke. Und damit kommen wir zur letzten Geschichte von 5 Geschichten, die wir reinhören, und kommen nach Niederorschel. Der Pixel Niederorschel, da sitzt ihr beiden drauf. Und ich lade euch und alle anderen wieder zum Lauschen ein. Wir gehen ins Jahr 1944. Hier hat im September ein Außenkommando des Konzentrationslagers Buchenwald eben ein Außenkommando eröffnet unter dem Decknamen Langenwerke AG. Hier sollten Flugzeugteile hergestellt werden. Und dann im Oktober 1944 werden hier mehrere hundert Häftlinge aus Buchenwald und Auschwitz nach Niederorschel gebracht. Und einer von ihnen ist der Schriftsteller und Diplomat Iwan Iwani. Da haben wir auch das Zitat aus diesem Hörstück. In unbeheizten Werkhallen müssen Iwani und seine Mitgefangenen in 12-Stunden-Schichten Aluminiumbleche zusammennieten, Tragflächen und Fahrgestelle für deutsche Kampfflugzeuge herstellen. Die Verpflegung ist natürlich völlig unzureichend und Misshandlungen durch die SS-Aufseher gehören zum Alltag. Und jetzt geht die Geschichte, richtet sich ihren Fokus auf einen Zivilisten. Nicht auf einen Zivilisten, auf einen Meister, auf den Meister Drössler. Aber es arbeiten auch deutsche ZivilistInnen im Betrieb. Auch hier gibt es also wieder mögliche Begegnungen. Unter ihnen ist einer, der Schlossermeister Johannes Drössler. Und der ist ehemaliger Angestellter der mechanischen Weberei. Von 1933 war Drössler auch Anhänger der SPD. Nun arbeitet er eben an der Seite mit den KZ-Häftlingen und kommt so in direkten Kontakt. Er beschließt, ihnen zu helfen. Immer wieder versorgt er die Häftlinge heimlich mit Lebensmitteln. Und wir hören jetzt die Erinnerung des ehemaligen Bürgermeisters von Niederorschel an den Meister, der dort in dem Betrieb war, Johannes Drössler.
Zunächst versorgt Drössler die Geflohenen alleine mit Lebensmitteln. Als jedoch immer neue Häftlinge in der Scheune ankommen, weiht Drössler zunächst seine Familie
und später einige Nachbarinnen und Nachbarn ein.
Mit wenigen Worten wurden Frau und Töchter informiert. Angst machte sich nun bei den Frauen bemerkbar und es gab heftige Diskussionen. Die Mutter meinte, ob das wohl gut geht? Stürzte uns nicht alle ins Unglück? Darauf erwiderte Meister Drößler und versuchte damit, seine Familienmitglieder zu überzeugen, dass es im Leben wohl nichts Menschlicheres gäbe, als jenen armen Menschen zu helfen.
12 Gefangenen verhilft Drößler in den letzten 2 Monaten vor Kriegsende zur Flucht und versteckt sie in seiner Scheune. Als die Amerikaner in den letzten Kriegswochen immer weiter vorrücken, räumt die SS das Außenlager Niederorschel. 135 Häftlinge werden in ein anderes Außenlager bei Halberstadt überführt, in dem tödliche Zustände herrschen. Die verbliebenen 527 werden auf einen Todesmarsch nach Buchenwald geschickt. Nur 425 von ihnen kommen 9 Tage später auf dem Ettersberg an. Das Schicksal der übrigen Häftlinge ist unbekannt. Die Häftlinge in Drößlers Scheune werden nicht entdeckt.
Die Nachricht vom Vorrücken der alliierten Truppen erreichte Herrn Drößler über das Radio. Die Stunde der Befreiung war merklich nahe. Und dann war es endlich soweit. Er eilte in die Scheune und sagte seinen Freunden, dass die Amerikaner schon in den umliegenden Dörfern seien. Die Häftlinge umarmten ihn und weinten vor Freude, sahen sie doch das Ende ihres Leidensweges in greifbarer Nähe. Als die Gefangenen dann die Ketten der Panzer hörten, stürzten sie voller Freude aus der Scheune auf die Straße. Sie kamen vor das Haus, umarmten die ganze Familie Drößler und drückten und küssten sich.
Drößler bleibt auch nach dem Krieg bei der mechanischen Weberei. Im Februar 1946 erreicht ihn ein Brief des ehemaligen Gefangenen Hanusch Adler.
Gerne nütze ich die Gelegenheit, Ihnen ein Lebenszeichen zu geben. Mitten in all dem fürchterlichen Grauen, das mich in den Jahren 1939 bis 1945 umgeben hat, denke ich gerne an Sie zurück, der in der Hölle, die man uns bereitet hat, ein warm, mitfühlender Mensch geblieben ist. Ich werde es Ihnen nie vergessen, wie Sie mir und anderen nach ganzen Kräften geholfen haben. Leider traf ich in Prag niemanden meiner Angehörigen. Meine Frau hat man in einer Auschwitzer Gaskammer ermordet. Eltern, Schwiegereltern, die ganze übrige Verwandtschaft und viele Freunde sind hingeschlachtet, dem Nazi-Wahnsinn zum Opfer gefallen. Ich will dennoch nicht verzagen und sehen, wie ich mir ein neues Leben aufbaue. Niederorschel war ein Lichtpunkt. Das letzte Lager, in dem ich war, Langenstein bei Halberstadt, war eine gnadenlose Hölle.
...1947, 2 Jahre nach Kriegsende, bekommt Drößler eine Treueprämie für 40 Dienstjahre. Kurz darauf, am 3. August 1947, stirbt er an Leberkrebs. Auch der Buchenwald-Überlebende Ivan Ivani denkt bei seiner Rückkehr 1995 an Johannes Drößler. Im Radiofeature sagt er:
Dabei will ich nicht vergessen, dass der alte Drößler selbst, der schon 1947 verstorben ist, sein eigenes und das Leben seiner ganzen Familie aufs Spiel gesetzt hat. Denn Meister Drößler war nicht nur tapfer, er war erfolgreich tapfer. Er hat unter Lebensgefahr Menschenleben gerettet.
Das war der letzte Einblick für den heutigen Abend. Die Geschichten können Sie natürlich dann danach auch im Laufe des Abends hier hören, wenn Sie den QR-Code scannen. Und wir haben am Schluss jetzt gehört, Ivan Ivani, das war original. Und das Zitat, was auch so eindrücklich ist, steht auch hier an der Wand, sowie einige andere Zitate, die Sie dann wiedererkennen können. Und er war auch noch vor 2 Jahren hier bei der Eröffnung dieses Museums als hochbetagter Buchenwald- und Auschwitz-Überlebender, was ein großes Geschenk auch für das Haus war. Und jetzt darf ich zum Schluss nochmal Daniel Logemann und Dorothee Schlüter hier nach vorne bitten. Dorothee, du sahst überrascht aus. Ja. Ein bisschen Spontanität wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, ich Ich will noch mal mit einer Frage zum Abschluss des heutigen Abends und vielleicht auch ein bisschen als Anregung für Gespräche, die möchte ich gerne an euch noch mal stellen. Was bedeutet eigentlich Widerstand und was bedeutet Widerstand in einem demokratischen System? Gibt es den überhaupt? Kann man den überhaupt so nennen? Und ihr habt euch sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Widerstand? Und wir haben über die ein bisschen im Vorfeld geredet. Vielleicht könnt ihr so eine Essenz aus eurer Brille nochmal mit uns teilen und vielleicht zum Debattieren danach anregen. Wer möchte beginnen?
Niemand so richtig, glaube ich, weil wir genau diesen wunden Punkt natürlich haben. Ja. Wir haben uns ja, und das haben wir gestern auch schon gesagt, gar nicht entschieden, Widerstand eindeutig zu definieren. Das wäre sehr schwer, aber das wäre andererseits auch sehr einfach. Denn das zu vereindeutigen ist, glaube ich, vielen gelungen, in ganz unterschiedlichen Legendenbildungen auch, haben wir auch schon erwähnt, Namen, also irgendwie so Heldengeschichten, ohne dass es nicht, also das will ich nicht in Frage stellen, dass Sophie Scholl jemand war, der Widerstand leistet und dann tatsächlich diesen Status verdient, aber es sind eben die anderen Geschichten, die uns interessiert haben, das haben wir schon erläutert. Mhm. Aber es gibt eben natürlich gerade auch im Zusammenhang mit der Erinnerung an das Konzentrationslager Buchen halt eben auch Legendenbildung im kommunistischen Widerstand und diese ganzen Dinge. Und wir haben uns davon im Prinzip ein Stück weit entfernt und haben gesagt, wir werden dem vielleicht, wir können das für uns sozusagen besser erklären, wenn wir die Facetten erläutern, wenn wir die verschiedenen Blickwinkel haben, wenn wir die verschiedenen Handlungsspielräume aufzeigen können, wenn wir zeigen können, dass es eben ganz viele Bedingungen dafür gab. Ja, und dann haben wir eben auch andere Worte dafür genutzt. Manchmal haben wir wieder Sätzen geschrieben, manchmal haben wir gesagt, es ist etwas, auch eine Überlebenswille, der dahinter steckt. Mhm. Es ist vielleicht Mitleid, was eine Rolle spielen kann. Es sind aber auch einfach, ja, vielleicht auch, ja, dieses Wort, was wir schon gehört haben, Menschlichkeit. Und das war uns dann im Endeffekt wichtig zu sagen, das gibt eben sozusagen Puzzleteile und das ist ja auch das, was dann im Projekt sich ja widerschlägt, diese QR-Codes, diese verschiedenen Fragmente, die eben ja, aufploppen und die dann eben im Zusammenhang lesbar werden und dann im Zusammenhang auch ja, hoffentlich einen Sinn ergeben.
Und Mut machen, die Geschichten. Möchtest du zu der Frage noch was sagen? Sonst hätte ich auch noch eine andere für dich.
Ja, vielleicht habe ich doch Lust zu ergänzen, das sage ich auch im Hintergrundgespräch, was es übrigens auch gibt am Ende der Hörgeschichten. Aber was vielleicht hilft bei diesem breiten Panorama, was wir aufgemacht haben und auch dieser Frage, die immer wieder aufkommt, wir haben ja sehr bewusst in die historische Lupe genommen und trotzdem kommt ja immer wieder die Frage für die Bedeutung in der Gegenwart. Vielleicht möchte ich doch einfach stark machen, das, was alle unsere Protagonistinnen und Protagonisten eint, egal, ob sie politisch überzeugt sind, ob sie in Gruppen organisiert sind oder ob sie spontan aus dem Moment heraus handeln und in dem Moment Mitmenschlichkeit zeigen, ist eben, dass sie alle diesen Moment haben, wo sie sich entscheiden, aktiv zu werden. Und sich darüber bewusst sein müssen, dass die Risiken sehr, sehr hoch sind für ihr eigenes Leben, für ihr Umfeld, dass sie beobachtet werden, dass sie sehr wahrscheinlich denunziert werden und dass die kleinsten Akte, sich gegen die herrschenden Regeln des Nationalsozialismus zu verhalten, eben ein hohes Risiko mitbringen. Und trotzdem kommen alle früher oder später, die einen in größeren Aktionen, die anderen in kleineren, aber an diesem Moment zu entscheiden, nee, ab diesem Moment folge ich lieber meinem Gewissen und stelle den Gehorsam beiseite. Ich ducke mich jetzt nicht weiter weg und mache das jetzt.
Wenn also das eigene Ungerechtigkeitsempfinden so laut anklopft, dass ich die Spielregeln übertrete, dass es auch gefährlich werden kann.
Ja. Genau. Mhm.
Ja, vielen lieben Dank nochmal für diesen Anstoß, für ja möglicherweise die Gespräche, die jetzt gleich hier stattfinden. Möchten wir noch was an das Publikum und die Beteiligten an Wünschen weitergeben. Zum Beispiel das Verteilen der QR-Codes. Gleich wird angestoßen. Herr Ricola, Gunnar Lüttgenau kann es kaum erwarten. Aber vielleicht gibt es noch eine Bitte, die wir hier in den Raum richten können, denn es gibt ja tatsächlich diese Flyer, die hier nicht rumfliegen, sondern gut positioniert auf den Tischen liegen. Richtig? Man kann wahrscheinlich bei dir direkt noch welche holen. Ja?
Ja. Wunderbar. Ich bin auf Ausgabestelle.
Fantastisch, genau. Fantastisch. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, das gerade hören und denken, Moment mal, in meiner Schule ist das noch gar nicht. Ich bin doch Lehrerin, da liegt noch gar nichts. Bitte rufen Sie an im Museum Zwangsarbeit in Weimar.
Ja? Genau, und für Schulen, das kann ich dann jetzt auch noch anfügen, haben unsere wunderbaren Kolleginnen aus der Bildungsarbeit eine Handreichung entwickelt. Also wenn Schülerinnen und Schüler in Thüringen über diese QR-Codes stolpern und die Geschichten oder Fragen mit in die Schule nehmen, dann haben wir aufbereitet, wie in ein oder zwei Unterrichtsstunden Lehrkräfte damit umgehen können, wenn sie nicht unbedingt nach Weimar fahren wollen, weil wir gehen ja extra in die Fläche. Also genau, das ganze Angebot ist da und wir freuen uns, wenn mehr und mehr Menschen das hören, sich mit der Geschichte beschäftigen, sensibilisiert werden, vielleicht selber vor der eigenen Haustür zu schauen, welche Fragen man dort noch an die Geschichte und die Gegenwart stellen kann. Und wer dazu Material haben möchte, greift zu, verteilt es, bringt es in die Welt und schreibt uns an, wenn es noch mehr braucht. Vielleicht ist auch irgendwann der Geldsack dann am Ende. Also wenn wir noch mehr Postkarten und Sticker nachdrücken, drucken sollen und dürfen, dann nehmen wir auch noch Sponsoren entgegen. Aber das richte ich einfach mal so.
Das ist gut, dass du
noch aus.
Ja, wunderbar. Genau. Richtig. Jetzt darf ich mich schon bedanken. Bitte bleibt noch sitzen, falls ich jemanden vergesse. Und bestimmt vergesse ich jemanden. Aber ich will gerne unbedingt auch in eurem Namen nochmal Danke sagen für die Unterstützung aller Beteiligten, die hier im Raum sind. Und wenn der Beitrag möglicherweise sich als noch so klein empfindet, er war sehr wichtig. Ohne den wäre das hier so heute nicht möglich gewesen. Und wir bedanken uns natürlich bei dem Support von Seco Soziale, die eben auch die Aussteigerprogramme wie Exit unterstützen. Und wir bedanken uns bei Moos Architekturdesign und bei den Ehrengästen Christina Große, Dominik Horwitz und Erik Lesser für das Verbreiten der wichtigen Botschaft. Ja, und bei Ihnen allen hier für Ihre Aufmerksamkeit und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an den Tongeräten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind, uns gelauscht haben und die Geschichten vom Widerstand in Thüringen weitertragen. Einen wunderbaren Abend für Sie und vielen Dank.
Wir hörten hier bei Radio Frei einen Veranstaltungsmitschnitt vom 8. Mai. Und zwar wurde da eine Podcast-Reihe veröffentlicht. Diese Reihe trägt die Überschrift Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945. Produziert vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Weimar. Dort fand die Veranstaltung auch statt, mitgeschnitten von Radio Lotte. Ein herzliches Danke für die Bereitstellung der Übernahme. Und die Podcast-Folgen selbst könnt ihr auch hier bei uns im Programm hören. Ab Juni jeden Dienstag im Vormittagsmagazin unterdessen zwischen 9 und 11 Uhr. Wenn ihr das nicht abwarten wollt oder könnt, könnt ihr sie auch online hören unter museum-zwangsarbeit.de.
zusammen. Heute rufst du bei mir an. Du sagst etwas und dann bin ich dran. Oh, dann bin ich wohl dran. Aber wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ging es vielleicht darum, dass wir uns nicht mehr lieben? Wir teilten einen Raum, wir teilten einen Traum. Wir dachten wohl kaum an Trennen. Wir hatten wenig an, wir hatten einen Plan. Wir wussten nur nicht wann. Wir wussten nicht wann, wir wussten nicht mal wann. Und wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ging es vielleicht darum? Ging es vielleicht darum? Ging es vielleicht darum? Dass wir und wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ging es vielleicht darum? Ging es vielleicht darum? Ging es vielleicht darum? Dass wir uns nicht mehr lieben?
Dans mon cœur, une part de bonheur. say she wants at me. She's shown me her own, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere.
We'll be right back. Beat, immer neben dem Beat. Ich zucke mit den Gliedern und weiß nicht, wie mir geschieht. Ist das dein Arsch oder meiner, der mir hier den Weg versperrt? Ist das dein Arsch oder meiner, ich weiß nicht, wem er gehört? Ist das dein Arsch oder meiner, ich hab den Überblick verloren. Und ich sag mal, ein steht einwandfrei fest, zum Tanzen bin ich nicht geboren. Gitarre in einer Band, aber mit dem Tanzen hapert's, habe ich das schon erwähnt. Als Gott das Rhythmusgefühl verteilt hat, war ich wohl grad nicht hier. Und dass man ohne nicht gut tanzen kann, sieht man an mir, ich torkel rum wie auf Mohren. Mir dröhnen die Ohren, hab die Kontrolle über alle meine Körperteile verloren. Ist das dein Arsch oder meiner, der mir hier den Weg versperrt? Ist das dein Arsch oder meiner, ich weiß nicht, wem er gehört? Ist das dein Arsch oder meiner? Es ist echt ein dickes Ding. Und eins steht leider nicht zur Diskussion. Im Tanzen bin ich nicht der King.
Jetzt steht einwandfrei fest.